als Restauratorin, Restaurator muss in dieser Situation entschieden werden. Ja. Es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe in den ersten Monaten immer zwischen Cholera und Pest entscheiden müssen.
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck. In der letzten Folge, in der es um die Aschebücher von Weimar ging, haben wir über einen großen Bibliotheksbrand und seine Folgen gesprochen. Und auch heute steht eine Katastrophe im Mittelpunkt, der Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Aber eigentlich ist es gar nicht das Unglück selbst, das mich interessiert, sondern was sich daraus bis heute entwickelt hat. Heute treffe ich eine Restauratorin, mit der ich darüber sprechen möchte, wie eine Katastrophe ihre gesamte Berufsbiografie geprägt hat. Ich bin in Köln im neuen Stadtarchiv bei der Papierrestauratorin Nadine Thiel. Liebe Nadine, vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
Du hast in Köln Restaurierung und Konservierung in der Fachrichtung Schriftgut, Grafik und Buchmalerei studiert, hast 2007 dein Diplom erhalten und im Februar 2008 eine Stelle in der Restaurierungswerkstatt im Historischen Archiv der Stadt Köln begonnen. Das ist ein schöner, aber wenn ich das so sagen darf, recht unspektakulärer Einstieg ins Berufsleben, und was sich aber dann doch sehr schnell ändert, und zwar ziemlich genau ein Jahr später. Es ist der 3.3.2009, und das Stadtarchiv an der Severinstraße, wo du arbeitest, wird der Schauplatz einer Katastrophe. Um 13.58 Uhr stürzen die 7 Stockwerke in sich zusammen. 2 Menschen kommen damals ums Leben, und eines der größten Kommunalarchive Europas liegt in Trümmern. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Ja, wie habe ich diesen Tag erlebt? Surreal. Mhm. Denn genau, du hast das ganz gut gesagt. Ich habe ein ganz beschauliches Restauratorinnen-Dasein begonnen nach meinem Abschluss. Ganz klassisch, wie das so jeder tut. Und 2 Jahre nach meiner Diplomarbeit oder meiner Diplomurkunde vor einem eingestürzten Archiv zu sein, ist eine Sache, die kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, dass das jemals passiert in seinem Restauratoren- oder auch Archivars-, Kunsthistoriker-, Historiker-, Bibliothekarsleben. Und ich war selber an dem Tag anwesend. Und das Ganze läuft auch eher als Stummfilm vor mir ab. Und mein erster Gedanke war schon damals, dass das war's mit den Archivalien.
Ja.
Ich habe noch an demselben Tag natürlich damals nicht begriffen, was das auch tatsächlich für meine berufliche, aber auch für die berufliche Laufbahn vieler Restauratorinnen und Restauratoren in dem Papierbereich bedeutet. Dessen war ich mir mit Mitte 20 damals nicht bewusst. Mhm. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr nach vorne schaut und dann die Dinge dann auch einfach anpackt. Und das haben wir auch noch am selben Tag gemacht, dass evakuiert wurde und mit der Bergung auch am Rande. Natürlich war damals noch die Vermisstensuche im Vordergrund, dass wir dann damit gestartet sind und ich noch am selben Abend mit im Krisenstab saß.
Der Stadt Köln. Das muss ich noch mal nachfragen. Das heißt, um 2 Uhr fiel alles in sich zusammen. Du warst im Haus, bist aber rechtzeitig rausgelaufen, nehme ich an. Mhm. Und wenige Stunden später habt ihr schon angefangen, aktiv zu werden.
Genau.
Das kann ich mir kaum, finde ich schwierig, sich vorzustellen.
Das kann ich nachvollziehen. Wie viele waren wir? Knapp über 30 Mitarbeiter. Und ein Teil hat sich nach vorne evakuiert, ein Teil nach hinten. Und irgendwann haben wir uns alle getroffen und es war klar, es fehlt niemand von uns. Die beiden Toten waren aus den Nachbarhäusern etwa 2 Wochen später dann gefunden worden. Aber aus unserer Mannschaft fehlte niemand und der damalige Kulturdezernent war natürlich vor Ort, Feuerwehrchef und so weiter. Und es war ja noch eine sehr unsichere und etwas unüberschaubare Lage am Anfang. Wie viel wird noch einstürzen? Eine sehr instabile Situation. Aber im Zuge der Suche der Vermissten sind eben auch schwere Geräte gekommen. Und die noch bestehenden Gebäudeteile konnten im Rahmen eben dieser ersten Maßnahmen evakuiert werden. Also meine Restaurierungswerkstatt, in denen natürlich Archivalien lagen, konnte evakuiert werden. Und das haben wir gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Köln gemacht. Denn zum einen bestand und besteht auch noch immer ein guter Kontakt zur Berufsfeuerwehr, weil wir das Thema Kulturgut, Schutz und auch Notfallplanung, und das ist ein Thema, was schon immer war, auch im Vorfeld an der Amalia 2002, Elbe-Hochwasser, Elbe-Moldau-Hochwasser. Also insofern, es gab ja davor schon auch andere Katastrophen, die letztlich sensibilisiert haben. Und auch für uns spielte das eine Rolle und wir haben die Anbindung zur Feuerwehr gesucht. Und insofern alleine durch diese guten Kontakte eben die Möglichkeit, durch unsere Archivdirektorin da in diesem Krisenstab mitzusitzen und als einzige Restauratorin damals in diesem Haus war ich auch ihre direkte Ansprechpartnerin.
Du warst die einzige Restauratorin im Haus?
Genau, ich war die einzige Restauratorin im Haus. Ich habe die Restaurierungswerkstatt geleitet, wenn man so will, mit 2 vakanten Stellen. Die sollten ausgeschrieben werden. Und die waren da tatsächlich im März 2009 ausschreibereif. Also wir waren kurz davor, sie auszuschreiben.
Ja.
Genau, und dann wären wir ein Dreierteam gewesen. Das ist dann aber eben nicht zu dieser Ausschreibung gekommen. Aber eine Woche später, am 10. März, konnten wir diese 2 Stellen besetzen mit Absolventinnen aus Köln. Mit einer Direktbesetzung, weil ein großes Auswahlverfahren zu diesem Zeitpunkt einfach nicht möglich war. Es war Gefahrenverzug. Ne? Wir waren mitten in der Bergung. Ich war als einzelne Restauratorin für 30 Regalkilometer Archiv gut zuständig. Sodass wir haben wir mit Freiwilligen gearbeitet, aber es brauchte natürlich auch eine dauerhafte systematische Unterstützung für mich. In den ersten Tagen habe ich fast durchgearbeitet.
Ja, ja. Das wäre die nächste Frage auch gewesen. Nach diesem ersten Schock, Trauma, wie ging es dann weiter in den nächsten Wochen und Monaten und dann natürlich auch Jahren, denn ich glaube, dass letzten Endes 95% des Archivgutes gerettet werden konnte. Das stand ja damals noch gar nicht fest. Oder war das ziemlich schnell klar?
Nein, das war überhaupt nicht klar. Ne? Erst als wirklich systematisch mit der Bergung begonnen werden konnte, gab uns das natürlich auch Motivation, das weiter zu betreiben und da auch eine systematische Bergungs- und Erstversorgungsstrecke aufzubauen. Und das gab es ja nicht. Ne? Ich war, wie gesagt, in dem Krisenstab. Was braucht es? Das war so meine Aufgabe und war dann letztlich gemeinsam mit Herrn Dr. Fischer, damals stellvertretender Amtsleiter, heute auch noch stellvertretender Amtsleiter. Wir haben die Bergung koordiniert und waren die Schnittstelle zur Feuerwehr vor Ort. Und dieser politisch-strategische Krisenstab, der weiter weg saß, da war unsere Archivdirektorin vertreten. Und wir hatten aber einen direkten Draht zueinander. Und all diese Lagebesprechungen vor Ort mit der Feuerwehr, fast 2,5 Jahre war auch die Feuerwehr Einsatzleitung an dieser Stelle, haben wir vor Ort die Bergung koordiniert und die Erstversorgung aufgebaut. Und das war so meine Hauptaufgabe ganz am Anfang. Unsere Dienststelle ist relativ schnell angewachsen. Wir waren knapp 34, 35 Mitarbeitende zum Zeitpunkt des Einsturzes. Heute sind wir fast 200. Alleine meine Abteilung, wir sind 80 Mann stark. Wir stellen die größte Abteilung in diesem Haus, was ja auch nahe liegt.
Du bist heute Leiterin der Bestandserhaltung.
Richtig, genau. Genau, aus Leitung der Restaurierungswerkstatt mit einem zweiköpfigen Team, was noch nicht besetzt war, bin ich heute Leiterin eines Sachgebietes Bestandserhaltung, was aus 4 Teams besteht und insgesamt 80 Mitarbeitende fasst. Und wir widmen uns heute eben diesen Wiederaufbaumaßnahmen, Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen, einsturzgeschädigter Archivalien, aber auch der Neuübernahmen. Denn wir haben trotz Einsturz auch weiter übernommen, ne? Rund 5% oder zwischen 2,5 und 5% wird auch städtisches Archivgut immer weiter übernommen, denn das ist ja letztlich die Geschichte, die sich jetzt abspielt. Dafür ist das Archiv da. Ja, auch das Archivgut will verarbeitet und konservatorisch betreut werden. Ja. Auch das ist unsere Aufgabe.
Ich wollte noch mal kurz zu den Anfängen, also nach dem Einsturz, was dann passierte, vielleicht zurück. Weil die Frage, wie schnell weiß man, wo die Prioritäten sind, was zu tun ist, wie die Schäden aussehen. Also das ist ja, und da kam ja das Grundwasser noch dazu. Und wie schnell funktioniert das dann?
Das sehr ist schnell. Ein, ja? Sehr schnell. Das muss auch sehr schnell funktionieren. Ne? Als Restauratorin, Restaurator muss in dieser Situation entschieden werden. Ja. Es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe in den ersten Monaten immer zwischen Cholera und Pest entscheiden müssen.
Ja.
Aber ich musste mich entscheiden. Und das war auch wichtig. Und das ist auch ein was ich ganz schnell gelernt habe. Und zu deiner Frage, wie schnell kann man Prioritäten sehen, Schadensbilder und so weiter. Grundsätzlich bin ich eine Restauratorin, auch schon in meinem Studium, die immer die auf der Suche nach dem großen, ganzen Blick war. Mir hat das nicht ausgereicht, mich nur um ein Objekt zu kümmern. Ich sehe das nicht als unsere wirkliche Aufgabe, mich mein Restauratorenleben nur um ein Stück zu kümmern. Mhm. Wir Restauratoren sind Anwälte dieser Objekte und wir müssen alles im Blick sehen. Das geht zulasten anderer Objekte, wenn ich mich fokussiere nur auf eins. Insofern habe ich zum Beispiel auch in meiner Diplomarbeit am Stadtarchiv Neuss einen Fotobestand von Glasnegativen. Das waren fast 30.000 Glasnegative, mit denen ich mich beschäftigt habe und für die ich ein Restaurierungskonzept erstellt habe. Und zwar eins, was natürlich auch das einzelne Objekt im Blick behält. So Mengenbehandlung hat es nach wie vor in dieser Schmuddelecke und ich möchte eigentlich auch hiermit eine Lanze brechen, dass das nicht in der Schmuddelecke sein muss.
Ja.
Denn das ist unsere Hauptaufgabe, wir Restauratoren. Das ist unsere Pflicht, den Gesamtbestand zu sehen und nicht nur das einzelne Objekt. Und insofern fiel es mir gar nicht schwer, die 30 Regalkilometer im Gesamten zu sehen. Natürlich kannte ich den Bestand noch nicht lange. Erst seit über einem Jahr und habe natürlich nicht den Überblick gehabt, wie man ihn hätte, wenn man 10 Jahre schon da wäre.
Ja.
Aber mir war klar, wir reden hier von Objekten, die sehr inhomogen von ihrer Materialität sind, aber vielleicht gar nicht von ihrem jetzigen Schadensbild. Also man muss schauen, welche Homogenität kann ich finden, die es mir leicht macht, Erstversorgungsstraßen oder Strukturen zu finden, um auch mit diesen vielen freiwilligen Helfern, auch mit Feuerwehrleuten, die natürlich nicht sensibilisiert sind im Umgang mit Kulturgut. Ja, im Tag zuvor habe ich im Lesesaal mit weißen Handschuhen die Urkunden angefasst, am nächsten Tag mit Bauhandschuhen.
Ja.
Ja. Und das ist einfach der Punkt. Welche Prioritäten setze ich? Und zwar so schmal, dass es nicht zu komplex wird im Umgang mit Helfern, mit nicht unbedingt kulturaffinen Helfern, ne, die vielleicht Interesse haben, aber nicht zwingend eben das Handling können. Inwiefern kann es auch für mich als Koordinatorin, die da 30 Regalkilometer zu bergen hat, leicht sein und einfach sein? Wir müssen einen effizienten Durchsatz bilden. Und der kann natürlich nicht sein, dass ich Reinige- und Restaurierungskonzepte schon während der Bergung erstelle, sondern ich musste auch lernen und mich damit abfinden, dass ich diese Urkunde jetzt einmal in der Hand habe, sie dann aber weiterleite zur nächsten Arbeitsstation. Und das ist das, was wir Restauratoren ja überhaupt nicht kennen. Ja, wir beschäftigen uns von vorne bis hinten mit einem Objekt. Wir erstellen das Konzept, wir führen die Reinigung durch, Risse werden geschlossen, wir erstellen die Dokumentation. Und eine arbeitsteilige Herangehensweise, also sequenzielles Arbeiten, das ist bei uns ja noch nicht angekommen. Aber das ist das, was nötig war, um 30 Regalkilometer von der Severinstraße, vom Unglücksort, wegzubewegen.
Damals haben euch auch, oder eigentlich bis heute, glaube ich, fast viele andere Archive auch geholfen, wo ihr zwischenlagern konntet. Ne? Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch.
Absolut. Genau, all das, was wir geschafft haben, war natürlich nur zu schaffen aufgrund dieser unfassbaren Hilfe, die uns angeboten wurde und die wir gerne angenommen haben. Also einmal Archive, Bibliotheken, Museen, die uns mit Personalressourcen zur Verfügung standen, aber auch mit Flächen, die gesagt haben, na klar, wir helfen euch, und die haben wir liebevoll Asylarchive genannt. Davon gibt es mittlerweile keines mehr, sind alle aufgelöst. Ja, befinden wir uns mittlerweile im Neubau und haben all unser Archivgut hier wieder zentriert und zurückgeholt. Aber für die Dauer dieser Interimsphasen hat das Archivgut zwischen Freiburg in Breisgau und Schleswig in Schleswig verbracht und gelegen. Ja. Genau, und das bis zu 10, 12 Jahre jetzt.
Wenn wir jetzt auf die heutige Situation kommen, ich hatte ja schon erzählt, dass ich letztes Jahr bei der Eröffnung hier im Stadtarchiv war und auch eine Führung mitgemacht hatte. Und da ist mir ja auch unter anderem in Erinnerung geblieben, dass ihr heute eine Restaurierung on demand macht. Kannst du da kurz was zu sagen? Weil es ist ja natürlich noch nicht alles restauriert, was damals zu Schaden gekommen ist.
Genau. Also die Strukturen, die wir uns für die Erstversorgung aufgebaut haben, Homogenes zu finden, Synergien zu schaffen, sequenziell zu arbeiten, ist das, was wir auch in den Wiederaufbau als Grundkonzept gelegt haben. Dieses sequenzielle Arbeiten, IT-gestützt, beziehungsweise nicht nur IT-gestützt, sondern völlig elektronisch in der Logistik ablaufend, ist Teil unsere Arbeit, und wir haben sehr schnell festgestellt, Verschmutzung ist das Schadensbild, was alle Archivalien, die beim Einsturz dabei waren, gleich haben. Und Archivgut gibt es von Foto bis hin zu Pergamenturkunde, Ledereinband und Ähnliches, aber die Verschmutzung ist gleich, und die Art und Weise der Reinigung oder mit welchen Mitteln ist weitestgehend auch gleich. Das heißt, im ersten Prozess des Wiederaufbaus ist es tatsächlich eher konservatorisch, dass wir reinigen. Es wird hier alles durchgereinigt, und erst im zweiten, dritten oder vierten Schritt wird restauriert. Und das soll natürlich auch systematisch ablaufen, auch sequenziell. Aber zwischenzeitlich wird natürlich auch jetzt schon Archivgut gefordert von den Bürgerinnen und Bürgern, sodass wir zwei Stränge haben. Das eine ist, dass wir versuchen, eben alles, also die Menge durchzuschleusen durch diesen Trockenreinigungsprozess, aber parallel natürlich auch Stücke dem Nutzer schon zur Verfügung zu stellen, damit er sie mindestens im Digitalisat einsehen kann, aber wenn möglich natürlich auch im Original. Und wenn es da weitere tiefergehende Maßnahmen braucht, machen wir das. Und auch in der Trockenreinigung ist es so, dass wir natürlich auch Dinge schleusen können, on demand bearbeiten können, wenn sie angefragt sind. Also wenn wir sie finden, dann bearbeiten wir sie auch. Denn nach dem Einsturz, der Bergung und der Erstversorgung sind die Archivalien alle, die nicht tiefgefroren werden mussten, weil sie nass waren oder mikrobiellen Befall eben vorsahen, sind dann in diese Asylarchive gekommen. Und in den Asylarchiven haben wir, das kann man sich wie eine Inventur vorstellen, jeden Karton geöffnet und bergungserfasst. Die Archivalien sind eben keine Verzeichnungseinheit, wie man sie ganz klassisch in Archiven eben vorsieht, sondern unsere Archivalien sind ja defragmentiert, zerrissen, geknickt, halbe Seiten, Puzzleteile. Und wir nennen die Bergungseinheiten. Das ist einfach keine Verzeichnungseinheit, sondern eine Bergungseinheit. So wie wir sie gefunden haben, ist es eine Bergungseinheit. Jedes Stück wurde sich angesehen, ob halbe Seite, halbe Akte, ganzes Foto. Und jedes Stück hat einen Barcode erhalten. Und in einer Maske wurde es hinterlegt. Der Barcode und eine Beschreibung. Da, wo es möglich war, eine Signatur zu erkennen, ist sie eingegeben worden. Da, wo es nicht möglich war, ist wenigstens die Provenienz, wenn sie denn ersichtlich war, mit aufgenommen. Diese Bergungserfassung ist in den letzten Jahren durchgeführt worden und auch zum Abschluss gebracht. Es gibt jetzt noch weitere Bergungserfassungsprojekte oder Identifizierungsprojekte. Ne, wir sind noch nicht gänzlich fertig mit der Identifizierung, aber mit diesem ersten Teil, dass die Objekte Barcodes erhalten haben, schon. Und
weiß man denn auch zum jetzigen Zeitpunkt genau, was die 5% sind, die nicht? Nein, das weiß man nicht.
Weil die Identifizierung noch weitere Prozesse braucht. Denn wenn ich nur Fragmente habe, kann ich das schwer zuordnen. Mhm. Also es werden noch einige Identifizierungsprozesse folgen müssen. Denn nur mit einer Seite weiß ich nicht, aus welcher Akte es kommt. Natürlich ist die foliiert, aber du kannst dir vorstellen, dass wir x-mal Seite 99 haben.
Ja, und, ja.
Das ist eben der Punkt. Ne? Das ist wirklich ein Riesenpuzzleteil, was da noch vor uns liegt. Und das ist Teil des Wiederaufbaus, der wichtig ist. Und da müssen eben Archivare und Restauratoren Hand in Hand zusammenarbeiten, sowohl bei der Bergung damals und Erstversorgung, als auch jetzt im Wiederaufbau. Frau Dr. Schmidt-Scheier, unsere Archivleitung, sagt es immer sehr treffend, dass das Archiv aus zwei Gehirnhälften besteht.
Mhm.
Ja, und das sind eben... ist eben die der archivische...
Guter Vergleich, ja.
Ja, absolut. Mhm. Archivische und restauratorische Prozess. Und das geht nur miteinander.
Mhm.
Und das überhaupt erstmal zu entwickeln, diese Prozesse, diese Abläufe, das hat auch viele Jahre gedauert. Und das Ganze eben auch IT-gestützt. Ne? Diese Bergungserfassung ist eine Entwicklung, eine Software, die natürlich wiederum mit unserer Verzeichnungssoftware, in Museen kennt man das, Museum Plus,
ja.
Und bei uns ist es ACTA Pro, und ACTA Pro und Bergungserfassungssoftware sind miteinander gekoppelt, weil die sich die Informationen gegenseitig rausholen. Ne? Und wir in der Bestandserhaltung brauchen auch eine Software, die unsere ganzen Prozesse und Arbeiten überhaupt darstellt und auch unsere Dokumentation, sodass wir ein Restaurierungsdokumentationsmodul entwickelt haben, was quasi das Rückgrat bildet. Und mittlerweile eine riesen Datenbank ist, die auch unsere Arbeiten und unsere Prozesse steuert. Dort wird alles eingetragen, was mit diesem Objekt passieren soll und passiert ist. Zeiten werden mit erfasst. Unsere Vision, auf der wir jetzt gerade hinarbeiten, weil wir endlich in diesem Neubau sind, ist, dass wir Bestandserhaltungsstrategien abbilden können.
Mhm.
Und Jahresplanungen für Finanzplanung und für die Restaurierung durchführen können. Also kannst du dir vorstellen, wir können uns Berichte ziehen und sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr Entsäuerungsprojekte starten. Und dieses RDM, Restaurierungsdokumentationsmodul, kann uns das liefern. Ich kann dem sagen, wie viel ist Entsäuerung, muss entsäuert werden. Und wie viel davon schicke ich zum Dienstleister, wie viel davon behalten wir hier? Können eben ne, ganze Strategien entwickeln und Kampagnen, wie wir unsere Arbeit hier strukturieren.
Kann man sagen, dass nicht durch, aber als Konsequenz des Einsturzes und eben dann, was daraus folgte, dass es auch dahingehend einen Innovationsschub gegeben hat?
Absolut.
Im Umgang eben mit diesen Archivalien.
Ja.
Das wäre ja sonst, es hätte keine Veranlassung gegeben oder
schon, also ja. Schon, die Archive sind waren schon auch im Fokus auch hier der Landesregierung damals, was das Thema Entsäuerung angeht.
Mhm.
Da die gibt es auch heute noch, die Landesinitiative Substanzerhalt. Da ging es auch darum, im Rahmen einer Mengenbehandlung ein Schadensbild systematisch zu behandeln und auch so zu behandeln, dass man nicht nur eine Akte behandelt, sondern auch mehrere laufende Meter oder Kilometer, wenn wir uns das Landesarchiv angucken, das ist im dreistelligen Bereich, was da an Kilometern Archivgut liegt. Und das muss man als Restaurator im Blick haben. Und da braucht man eben andere Strategien und andere Belange. Insofern, das war schon da. Aber das hat das natürlich katapultiert, unser Einsturz. Und wir waren jetzt ad hoc gezwungen, so zu arbeiten, während die Archive, die eben nicht diese Katastrophe haben, natürlich nicht gezwungen sind, so zu arbeiten.
Mhm. Mhm.
Wir sind es aber. Und natürlich waren wir auch in der glücklichen Lage, dass die Stadt Köln da auch in Vorleistung gegangen ist und ganz klar gesagt hat, selbstverständlich werden wir das jetzt wieder aufbauen. Was hingegen die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr einige Archive im Augenblick noch nicht so sagen können, dass die Stadtverwaltung, die Kommune in Vorleistung geht. Das ist anders in Köln.
Mhm,
Und das ist auch bis heute noch so, dass wir auch aus dem Vergleich, der vor 2 Jahren gezogen wurde, eine Vergleichssumme haben, mit der wir den Wiederaufbau weiterhin bestreiten können und diese große Abteilung weiter auch abbilden können mit den Arbeiten, die hier geplant und auch weiterentwickelt werden.
Mhm. Und du hast es jetzt schon erwähnt, das ist ganz prima, weil da wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen, auf die Situation letztes Jahr im Sommer im Ahrtal durch die Hochwasserkatastrophe. Und da habt ihr ja nun auch sehr schnell und unterstützend geholfen. Und da gibt es diesen Notfallcontainer. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Notfallcontainer auch nach dem Archiveinsturz, also aufgrund dessen entstanden. Der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Krankenwagen, denke ich, ne? Was passiert da drin?
Ja, genau. Also so ganz, also direkt nach dem Einsturz war das noch nicht unsere Vision. Aber 2018 war ich mit Herrn Dr. Fischer, stellvertretender Amtsleiter und Bergungskoordinator damals mit mir im Rahmen einer UNESCO-Mission in Rio de Janeiro am Nationalmuseum, 2 Wochen nach dem Brand. Rio ist die Partnerstadt von Köln. Und so ist das entstanden, Oberbürgermeisterin die Expertise selbstverständlich zugesichert hat und der damalige Generalkonsul, deutsche Generalkonsul in Rio, auch hier explizit nach der Expertise gefragt hat und unsere Oberbürgermeisterin gesagt hat, selbstverständlich stehen wir zur Verfügung. Und das haben Herr Dr. Fischer und ich auch ganz klar gesagt. Wir sind auch heute noch in Kontakt mit den Kollegen und waren vor Ort und haben letztlich genau das Gleiche vorgefunden, auch wenn es ein Brand war, vor dem wir standen damals. Evakuierung, Bergung von Objekten und wie gehen wir damit um? Mit der Menge, mit der Logistik, mit den Anforderungen an Arbeitsplätzen, mit der Anforderung auch an Lagerung und so weiter. Und als wir zurückgekommen sind, haben wir gesagt, wir waren auch parallel im Begriff, einen Notfallverbund zu gründen, den haben wir auch gegründet, haben wir gesagt, wir brauchen was, was in der Havarie Kulturgut aufnimmt, bearbeiten lässt, ohne Folgeschäden, also dass man sich direkt darum kümmern kann und einfach ja eine Systematik hat. Und da wir ja schon immer mit der Feuerwehr zusammengearbeitet haben, lag es nahe, dass wir uns mit denen kurz geschlossen haben und ein System entwickelt, was letztlich ja ein Rettungswagen für Kulturgut ist. Insofern ist dein Vergleich ganz richtig. Es ist ein Abrollcontainer, wie man sie bei den Blaulichtorganisationen grundsätzlich vorfindet. Entweder ist es das Labor für die Analytik, wenn es darum geht, Luftschadstoffe und Ähnliches, aber auch Versorgungsabrollcontainer und Ähnliches sind sozusagen die Modelle, unsere Prototypen für unseren Container gewesen, unsere Muster. Und wir haben dann gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr uns überlegt, was brauchen wir, welche Arbeitsplätze braucht man, wenn man Kulturgut, was havariert ist, stabilisieren möchte.
Kurze Zwischenfrage, du sagst Kulturgut, es geht also nicht nur um Papier, Archivalien, nein. Archivgut, Grafik?
Richtig, es kann alles Kulturgut, was dokumentiert, gereinigt, sowohl trocken als auch nass, als auch verpackt werden muss. Diese 3 bis 4 Stationen bietet dieser Container an, bis zu 8 Arbeitsplätze können wir in diesem Container ausrichten, von der Dokumentation bis hin zur Reinigung und Verpackung. Und alles das, was an Kultur, wenn ein Kulturgut havariert ist und eine Doku, eine Verpackung oder eine Reinigung braucht, kann in diesem Container durchgeführt werden. Und diese Arbeitsplätze hält er vor, und zwar witterungsunabhängig. Na, wir kennen das alle, dass wir Kulturleute dann da in selbstgebastelten Tischen standen und verpackt oder gereinigt haben, der Sonne oder dem Regen ausgesetzt waren. Und das ist in dem Container eben, wir haben arbeitssicherheitskonforme, witterungsunabhängige, wartungsarme Arbeitsplätze geschaffen, die innerhalb nach Alarmierung von weniger 15 Minuten am Unglücksort stehen können.
Und letztes Jahr war das der erste offizielle Einsatz?
Ja.
Ach, tatsächlich.
Ja. Also der Container ist mithilfe von Mitteln der KEK, Koordinierungsstelle schriftlich zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts, kurz KEK, ist der angeschafft worden mit sehr großzügiger Unterstützung der KEK, haben wir im Oktober 2020 diesen Container nach einer halbjährlichen Entwicklungs- und Bauphase in der Stadt Köln willkommen heißen können und wollten ihn auch zum Tag der, zum Europäischen Tag der Restaurierung im Oktober 2020 ja, auch noch, sehr ja. gerne präsentieren. Das war quasi die Feuertaufe für den Container, in das breiten Publikum vorzustellen. Hatten dafür sogar den Heumarkt angemietet und so weiter. Das war, sollte ganz prominent sein. Ist dann damals wegen Corona, weil wir über die 50er-Inzidenzen-Marke gestiegen sind, abgesagt worden. Es ist ja alles abgesagt worden, dann bundesweit. Und ja, eine erste Übung, die wir geplant haben, hat dann auch nicht stattfinden können wegen Corona. Ne? Alles ist ins Homeoffice verlagert worden und so weiter. Keiner konnte und wollte. Und dann haben wir für uns, weil wir in 2021 auch den Umzug vor der Brust hatten, wir sind ja aus unseren Interimsstandorten dann in den Neubau gezogen.
Ja, stimmt.
Der war im Juni 2021 fertig, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt wäre zwar eine Gelegenheit, sich mit dem Container zu beschäftigen, aber wir ziehen jetzt erstmal um. Mhm. Und zwar 200 Mitarbeitende, darunter eine riesengroße, eigentlich Europas größte Papierrestaurierungswerkstatt mit über 30 Papierrestauratorinnen und Restauratoren und über 40 Restaurierungsassistenten und Assistentinnen und dazu eben die Führungskräfte in diesem in dieser Abteilung. Das ganze Equipment, kannst du dir vorstellen, ist riesig und das musste erstmal umgezogen werden. Und das ist leider kein Umzug, der an einem Wochenende stattfindet. Sodass wir gesagt haben, okay, dann ziehen wir erstmal um und dann, wenn wir in dem Neubau sind, kümmern wir uns um diesen Container. Und innerhalb des Umzuges ist das Hochwasser, genau in der gleichen Woche. Ich glaube, es war Donnerstag, also Mittwoch auf Donnerstag. Und der Donnerstag war ja noch sehr diffus.
Ja.
Ne, der Tag danach, es war, ne, man hörte, erst hieß es das Stadtarchiv Aachen. Dann haben wir uns versucht, als wir das gehört haben, Stadtarchiv Aachen, uns mit Kollegen in Verbindung zu setzen. Es war dann relativ schnell klar, es ist nicht Aachen, sondern es ist ein Archiv bei Aachen, also in Stolberg.
Stolberg, genau.
Und aber auch da war so, dass die Lage noch so diffus war und der Kollege gesagt hat, sie wissen eh nicht, wann sie rankommen und so weiter. Er weiß, dass wir helfen wollen. Und dann kam am Wochenende das weiß ich noch, Samstag der Anruf, ja, wir können eure Hilfe gebrauchen. Mhm. Und es macht großen Sinn, vielleicht auch mit dem Container zu arbeiten. Das haben wir uns sowieso schon gedacht. Es wäre ja Quatsch, den dann nicht einzusetzen.
Ja.
Und ich bin dann am Sonntag mit unserem Feuerwehrmann des Vertrauens, er ist quasi Kulturgutschutzbeauftragte bei der Berufsfeuerwehr Köln, der auch mit uns diesen Container geplant hat. Und Herrn Dr. Fischer wieder, also in gleicher Manier, sind wir runter nach Stolberg und haben uns ein Bild von der Lage gemacht, waren im Krisenstab von Stolberg, haben überlegt, was können wir wie anbieten. Zwischenzeitlich hat die Bergung gestartet am Rathaus. Macht es Sinn, dass wir diese Bergung unterstützen oder macht es Sinn, dass wir was anderes machen? Also, ne, weil da war ein System mittlerweile erarbeitet, was gut funktioniert hat. Mhm. Wie können wir das stützen oder würden wir das nur stören? Und das war eben Aufgabe an dem Sonntag. Ja, und dann war ganz schnell klar, neben dem Depot im Rathaus sind auch noch weitere Depots betroffen. Und wir stören nicht das Gefüge am Rathaus. Wir kümmern uns um eins dieser Außendepots, stellen dort unseren Container hin, gucken, dass wir mit Freiwilligen und der Feuerwehr uns autark um dieses Depot kümmern und letztlich der Stadt Stolberg eine echte Hilfe sind, indem wir ihnen tatsächlich einfach was abnehmen.
Ja.
Und das haben wir gemacht. Wir haben uns das angeguckt. Wo kann der Container stehen? Braucht er Strom? Wo können wir Strom herkriegen? Wo können wir Wasser herkriegen? Und Wasser war kein Problem. Wasser war mittlerweile da schon wieder hergestellt. Für Stolberg war das super. In anderen Regionen war das Wasser ja nach wie vor nicht da, aber da ja. Strom war allerdings da ein Problem. Also sind wir am Montag mit unserem Abrollcontainer und dem Notstromaggregat nach Stolberg gereist mit unserer Feuerwehr und unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus und haben dort dann die Erstversorgungsstraße mit unserem Container aufgebaut. Mhm. Ein Teil der Mannschaft hat dann geborgen und ein anderer Teil der Mannschaft hat hier den Umzug mitgestaltet.
Ach, ja, ja.
Denn der war ja auch.
Mhm,
genau. Und dann haben wir in dieser Woche das gesamte Depot geräumt, geborgen mit der Feuerwehr und der Bundeswehr, erst versorgt, in Tiefkühlhäuser verbracht und unseren Container wieder nach Hause nach Köln gebracht, in einer gründlichen Reinigung unterzogen, denn das hatte der extremst nötig. Und dann kam auch eigentlich schon in der Woche der Anruf aus Ahrweiler, auch an einem Donnerstag, Vormittag. Sie hätten von dem Container gehört und das Stadtmuseum sei stark betroffen in dem Depot der Tiefgarage, inwieweit es möglich ist, auch den Container nach Ahrweiler zu bringen. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist sicherlich möglich, es muss ein Amtshilfeersuchen erstellt werden und dann werden wir hier klären, was möglich ist. Das hat dann vom Museumsverband Frau Scheder in Rheinland-Pfalz auch getan. Mhm. Ein Amtshilfeersuchen wurde gestellt an die Stadt Köln und wenige Stunden waren wir abfahrbereit.
Ja, ja.
Mit unserem Container. Es hat sich aber dann mit den Kollegen vor Ort, mit dem THW und mit dem Krisenstab vor Ort schnell herauskristallisiert, dass es besser ist, dass der Container hier in Köln steht, weil Strom und Wasser eben im Ahrtal an einigen Stellen sogar bis heute noch sehr problematisch ist. Mhm, mh. Und die Wasserversorgung eben tatsächlich die geringe, die da ist, für die Bevölkerung vorgehalten wird. Und genau. Es macht großen Sinn, das havarierte Kulturgut vom Stadtmuseum aus der Tiefgarage zu uns zu bringen. Mhm. Da haben sich auch die Kollegen aus Weimar ja zur Verfügung gestellt mit ihrem Fahrzeug. Und das hat letztlich eigentlich für diesen Zweck da ein perfektes Rettungssystem dargestellt, mhm, mit diesem Fahrzeug aus Weimar und unserem Container, den wir hier aufgebaut haben. Und natürlich war ich ganz froh, dass wir hier vor Ort die Versorgung durchgeführt haben, denn ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer Women und Manpower auch noch hätten leisten können, denn unser Umzug war noch immer nicht abgeschlossen. Aha. Und so konnten wir rotierend Umzug und Erstversorgung hier vor Ort durchführen und haben dann auch in etwa einer Woche die Objekte, die aus der Tiefgarage geborgen werden konnten, mhm, erst versorgt und, mhm, in die dafür vorgesehenen Lagerräume, auch in ganz Deutschland, mithilfe einer Logistik, mithilfe von Hasenkamp ist das an die verschiedenen Museen und Tiefgehäuser verbracht worden. Mhm. Aber auch wir haben hier einiges eingefroren und werden selbstverständlich dem Stadtmuseum auch das gefriertrocknen. Mhm.
Ja, zu dem Container wollte ich noch fragen, gibt es Pläne, gibt es Perspektiven, bleibt es bei diesem einen Container oder wird der jetzt dupliziert oder mehr als dupliziert, was passiert da weiter?
Ja, ich freue mich natürlich, dass es für den Kulturgutschutz und natürlich im Speziellen auch, was unseren Container angeht, weitere Perspektiven gibt. Das ist ja sehr schnell von der damaligen Ministerin für Kultur, Frau Grütters, diese Hilfe, Aufbauhilfe zugesagt worden. Und im Rahmen dieser Aufbauhilfe soll es eben tatsächlich für die betroffenen Bundesländer, für die mobile Erstversorgung, sollen Anschaffungen getätigt werden. Mhm. Und diese betroffenen Bundesländer sollen und können sich aus diesem Geld subventioniert mit Eigenanteilen auch Container anschaffen. Es gibt einmal das Modell Weimar als Fahrzeug. Das, mhm, ist aber eben ein Fahrzeug und kein Arbeitsplatz. Unser Modell bietet die Arbeitsplätze an. Und je nach Infrastruktur, macht es eben Sinn, in den Kommunen ein Fahrzeug und Container oder nur Fahrzeug vorzuhalten. Und wir wollen natürlich auch unseren Container nach diesen zwei Einsätzen auch ein bisschen anpassen. Der hat wunderbar funktioniert, aber er braucht noch ein bisschen, ein kleines Facelift, will ich mal sagen, unser Prototyp. Und das passiert jetzt. Der, mhm, geht im September, nachdem wir nächste Woche haben wir zusammen mit dem Notfallverbund Duisburg und dem Notfallverbund Münster in Duisburg eine gemeinsame Übung. Also wir werden quasi mit drei Notfallverbünden mit unserem Container üben. Darüber freue ich mich sehr, denn das ist quasi der nächste Schritt, dass wir Notfallverbünde uns untereinander vernetzen. Diese Container bieten damit auch die Gelegenheit, denn es ist natürlich völliger Quatsch, dass jede Kommune sich so einen Container, mhm, hinstellt, ja, sondern dass an neuralgischen Punkten diese Container stehen und abrufbereit sind, mhm, und die Notfallverbünde damit arbeiten können. Und zwar egal, aus welchem Bundesland oder aus welcher Kommune sie kommen. Und das machen wir nächste Woche und danach geht er in seinen Facelift, bekommt seine Anpassung, wird etwas modularer, kriegt noch ein bisschen mehr den Anstrich eines Rettungswagens.
Mhm.
Also sowas wie Wandhalterungen für die Entnahme von Masken, für die Entnahme von Handschuhen, sodass man da nicht in irgendwelchen Schränken oder Schubladen friemeln muss. Das sind so Dinge, die haben wir einfach im Alltag gemerkt.
Genau.
Es wäre schön, dass das noch ist und das noch
mhm.
ist.
Mhm.
Und das passiert. Wir starten einen neuen Versuch mit unserem Europäischen Tag der Restaurierung
ja.
in diesem Jahr. Und bereiten gerade im Prinzip das Programm vor, was wir vor 2 Jahren geplant haben,
aha.
unseren Container der Öffentlichkeit vorzustellen. Nicht nur der Fachwelt, sondern der Öffentlichkeit, gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr auf dem Heumarkt der Stadt Köln.
Ach, wunderbar.
Und
ja.
Allerdings am Samstag, an dem
mhm.
15., weil wir natürlich auch gerne die Touristen und die Menschen, die bummeln und shoppen gehen,
mhm.
ansprechen wollen mit unserem Container. Wie das Programm genau aussieht, kann man dann auf unserer Homepage hier im VDR sehen,
mhm.
aber auch bei uns natürlich vom Archiv. Und es wird ein tolles Programm, spannendes Programm. Ich kann nur jeden einladen.
Klasse.
Unser Container wird dann erstmals nach dem Facelift hier zu sehen sein und ist dann ja, letztlich das Vorbild und Muster für die anzuschaffenden Container.
Mhm.
der verschiedenen Bundesländer.
Mhm. Dazu noch eine kurze Frage. Können Restauratoren, Restauratorinnen sich in diesem Container schnell zurechtfinden? Oder inwieweit brauchen die dann noch, na, vielleicht eine Schulung? Oder ist das das, was sie ohnehin schon immer machen?
Ich denke, das Zurechtfinden bezieht sich eher auf, wo finde ich was? Ne? Also, dass man einfach weiß. Aber grundsätzlich ist der selbsterklärend, die Arbeitsplätze sind klar, denn so wie sie eingerichtet sind, haben wir die Reinigungsarbeitsplätze. Das sind zum einen trocken und zum anderen nass. Und die Reinigungsplätze sieht man, denn da sind die Waschhähne dran, die Brausen.
Ja.
Und der Dokumentationsarbeitsplatz eben auch. Es gibt hinten an so einer Aluschiene wird es ein Stativ geben, was ein Universalstativ, was Kameras, aber auch Handys, ne, je nachdem, was man im Notfall zur Verfügung hat, eben auch mhm. einzusetzen ist für fotografische Aufnahmen, die immer wichtig sind in Havariefällen. Insofern, aus meiner Perspektive natürlich, finde ich den sehr selbsterklärend,
mhm.
ne, wenn man kurze Einführung in dem, wo finde ich welches Material bekommen hat. Ne, das
genau.
ist schon wichtig. Aber grundsätzlich ist es auch beschriftet, so dass auch ohne mich der Container
ja.
nutzbar ist.
Gut. Nun bist du ja auch Mitglied im Präsidium des VDR und dort gewissermaßen als Expertin für Kulturgut, was in Extremsituationen sich sozusagen befindet. Und du leitest auch einen Arbeitsausschuss, der heißt Kulturgutschutz oder Kulturgüterschutz. Und was passiert da in diesem Arbeitsausschuss? Was habt ihr für Ziele? Was macht ihr? Woran arbeitet ihr?
Ja, ich bin seit Ende 21 im Präsidium. Ich freue mich da sehr drüber. Und
der VDR auch.
Das ist schön. Und es macht mir auch großen Spaß. Und ja, habe mich natürlich gefreut über das Vertrauen, was man in mich hat, auch zu diesem Thema. Und das ist auch, ja, ja berufsbiografisch eben auch mein leidenschaftliches Thema geworden.
Mhm.
Und da großen Spaß dran. Nicht an der Havarie, sondern an dem, was man entwickeln kann und letztlich ja auch zur Prävention wird und auch zur Sensibilisierung. Und dieser Arbeitsausschuss, den durfte ich oder ich durfte die Leitung dann auch Anfang diesen Jahres übernehmen. Das freut mich sehr. Und es gab verschiedene Ziele, die, also viele und auch sehr, sehr große Ziele, die sich der Arbeitsausschuss überlegt hat und gesteckt hat. Aber man muss natürlich realistisch sein. Wir machen das ehrenamtlich und
mhm.
Man muss natürlich gucken, was ist kurz-, mittel- und langfristig eben zu erreichen. Und eins unserer Ziele ist, was sich Anfang des Jahres sehr schnell herauskristallisiert hat, dass es sinnvoll ist, den havarierten Kultureinrichtungen was an die Hand zu geben, damit sie handlungsfähig sind. Denn das ist was wir im Resümee nach der Hochwasserkatastrophe sehr schnell festgestellt haben. Wir haben ja viel beraten als VDR, ne? Kultureinrichtungen, aber auch Privatleute. Und es wäre sehr schön, wenn kulturbewahrende Einrichtungen einen Handlungsleitfaden hätten im Umgang mit havarierten Kulturgut. Zum einen wenn sie keine Restauratorinnen und Restauratoren haben.
Ja.
Und zum anderen aber auch Restauratorinnen und Restauratoren, die nicht, natürlich nicht alle Objektarten und Materialitäten können. Denn häufig gibt es in einem Museum ja alles Mögliche. Mit meiner Erfahrung jetzt habe ich schon auch einiges zu Gemälde und auch Textilien gelernt, aber ich traue es mir nicht zu. Ich bin Papierrestauratorin. Mhm. Und insofern war so die Idee, einen Handlungsleitfaden als Prävention, aber auch als Praxishilfe in der Havarie zu erstellen, der alle Objektarten und Materialitäten aufführt. Und da geht es nicht darum, Restaurierungsmaßnahmen durchzuführen, sondern welche Stabilisierungsmaßnahmen müssen gemacht werden, was darf auf gar keinen Fall passieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Aber auch Mustereinsatzpläne, Notfalleinsatzpläne sollen da drin eine Rolle spielen. Das Thema Arbeitsschutz, also es soll wirklich ein sehr allumfassender Handlungsleitfaden sein, den wir uns jetzt auf die Agenda gesetzt haben, den wir mit Hilfe von Partnern auch finanzieren wollen. Mhm. Da sind wir sind wir große Schritte schon vorausgegangen. Ich denke, da werden wir Ende des Jahres noch mehr zu hören. Aber das ist gerade das, was wir auf unserer Agenda haben und woran wir explizit arbeiten, neben ganz vielen anderen Dingen. Aber das ist unsere Fokusarbeit.
Mhm. Das ist ein Handlungsleitfaden, der vor der Havarie in den Museen und Archiven und Institutionen verteilt bzw. gelesen werden soll dann auch.
Sowohl als auch. Also es soll natürlich für die Prävention zur Sensibilisierung, wenn Notfallpläne erstellt werden, dass im Vorfeld klar ist, was passiert, wenn ich in meiner Sammlung Textilien habe und parallel aber auch Gemälde. Was passiert damit? Mhm. Was muss ich beachten bei Textil und bei Gemälde? Das ist Teil des Notfallplans und des Einsatzplans, wenn eine Havarie passiert. Und das ist was ich im Vorfeld machen muss, damit ich gewappnet bin, wenn die Havarie kommt oder die Katastrophe. Gleichzeitig ist es aber auch eine Handlungshilfe, die natürlich in der Havarie trotzdem möglichst helfen kann. Wir sind noch ganz am Anfang was diese Gedanken und diese Konzeption angeht. Aber letztlich ist das die Vision sowohl für die Prävention als auch als Praxishilfe während der Havarie und zur Prävention auch sicherlich, was so Schulungen und Workshops angeht. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir als Arbeitsausschuss mithilfe dieses Leitfadens auch eben diverse Schulungen, Symposien, was auch immer. Ne? Aber das ist auch, also es ist sehr, sehr zukünftig.
Ne? Ja.
Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Projektpartner an einen Tisch kommen, dass das wirklich auch in die Bahn gelenkt wird, die wir uns für dieses Jahr auf die Agenda gesetzt haben und dann möglichst damit starten können.
Mhm. Und wenn wir den Blick so ein bisschen weiten auch, und du hast eben auch schon Notfallverbünde angesprochen und die Vernetzung untereinander. Es gibt ja auch eine Zusammenarbeit mit dem THW, mit den Feuerwehren, mit Blue Shield, mit allen möglichen, mit der UN. Also was wäre da so deine Vision, um im Katastrophenfall bestmöglich gerüstet zu sein?
Ja, es ist ein großes Ziel.
Ja.
Das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehört, aber ich halte daran fest, denn wir müssen das fordern, dass Kulturgutschutz gesetzlich verankert ist.
Mhm.
Und zwar nicht im Sinne von, wir müssen bewahren, sondern dass der Schutz in Havarie, dass die Havarie gesetzlich verankert ist und in Strukturen gebracht wurde.
Das heißt, dass aus dieser gesetzlichen Verankerung dann Konsequenzen erfolgen, was in Havarien zu geschehen hat.
Genau. Und dass die kulturbewahrenden Einrichtungen eine Systematik haben, eine Systematik, die überall gleich ist, so ähnlich wie auch eben, wenn Menschen in Gefahr sind, ist es eine Systematik, die sogar international gleich ist. Und ich wünsche mir, ich kann es erstmal nur national wünschen, aber natürlich wäre es schön, es ist international, dass es so gesetzlich verankert ist, dass es nicht davon abhängig ist, ob ich mich gut mit der Feuerwehr verstehe oder nicht als kulturbewahrende Einrichtung und gehört werde, sondern dass ich von Anfang an Teil des Krisenstabs bin und meine Anforderungen an Bergung und Erstversorgung nicht immer wieder neu diskutieren muss, neu argumentieren muss, sondern dass Teil der humanitären Hilfe wird. Denn Kulturgut ist Teil der menschlichen Identität.
Mhm.
Und wenn wir das nicht begreifen, und auch gesetzlich verankern, dann ist es immer davon abhängig, wie die Menschen zueinander stehen in Havariefällen. Und das darf es eigentlich nicht sein. Und deswegen ist das meine Vision, meine große Vision, dass das irgendwann in diesen, ne, die Bundesländer sind selbstverantwortlich für Kulturgut und Kulturgutschutz. Mhm. In den Ministerien passiert das. Und wir wissen das auch, in einigen Bundesländern gibt es gar kein extra Kulturministerium, ja. Oder eine Ministerin für oder Minister für Kultur, sondern es ist irgendwo drunter subsumiert.
Genau,
ja.
Genau.
Und das darf es nicht sein. Es ist ein eigenes Ressort und es muss entsprechend ausgestattet sein und entsprechende Systematiken und Strukturen vorweisen, die uns dann im Havariefall auch handlungsfähig hält.
Mhm. Wenn wir auf den Anfang zurückkommen, als du angefangen hast, als Restauratorin zu arbeiten und dann passierte diese Katastrophe, inwieweit hat das dich und deine Arbeit bis heute beeinflusst? Hat das großen Einfluss genommen und ist das ein Trauma, was man dann überwinden kann?
Also es hat maßgeblich meine Arbeit beeinflusst, wenn ich zurückdenke, dass ich dass wir vielleicht zu dritt gewesen wären nur, ne, und auch heute noch wahrscheinlich. Vielleicht hätten wir noch ein oder zwei Stellen generieren können mit diesen 30 Regalkilometern. Das Archiv war so ein bisschen im Dornröschenschlaf, bevor unsere Archivdirektorin 2006 dazu kam. Da war viel in Bewegung und ich wäre sicherlich nicht eine Restauratorin, die versteckt arbeitet, das wäre ich nicht, auch ohne Katastrophe nicht.
Ja.
Denn ich hatte tatsächlich vor dem Einsturz auch da schon Visionen und Ideen, Dinge voranzutreiben. Ich hatte mit einer Kollegin, die hatte sich auch auf Fotorestaurierung spezialisiert und das war auch so mein Schwerpunkt und mein Steckenpferd, war auch ja Teil meiner Diplomarbeit. Und ich hatte eigentlich vor, gemeinsam mit ihr und der TH Köln, an der ich studiert habe, was zur Fotorestaurierung zu publizieren und an Beständen des historischen Archivs auch zu forschen und zu entwickeln, weil das ja auch ein ganz junges Feld eben in der Restaurierung ist und in der Bestandserhaltung. Also insofern habe ich auch schon damals etwas weiter gedacht und etwas breiter mich aufstellen wollen und hätte vielleicht meinen Schwerpunkt mehr im Foto, im Fotobereich. Jetzt ist mein Schwerpunkt in Kulturgutschutz und Katastrophenbewältigung, das mir auch sehr viel Spaß bereitet. Und also ich würde es nicht anders wollen.
Ja, ja, wunderbar. Dann ist das Schlusswort. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Container, für die Vision, sowohl national als auch international. Und vielen, vielen Dank für deine Mitarbeit im VDR. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut und kann das nur zurückgeben. Das
Dankeschön. Am Sonntag, dem 16. Oktober, findet zum 5. Mal der Europäische Tag der Restaurierung statt. Schaut, falls ihr es einrichten könnt, am Samstag auf dem Kölner Heumarkt beim Notfallcontainer vorbei. Ansonsten sucht auf unserer Programmseite www.tag-der-restaurierung.de nach passenden Veranstaltungen in eurer Stadt oder vielleicht macht ihr sogar selber mit beim Aktionstag und öffnet eure Werkstätten für interessierte BesucherInnen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Podcasts und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.